Markus outet sich heute als Antitierfreund der armen Nutztieren, ihr Futter nicht gönnt.
Bei den Schafen frage ich mich eigentlich aber, warum kaufst du denen im Februar noch Futter, wenn der Winter fast vorbei ist?
Und Hannah ist vollkommen verzaubert von dem, was das Marketing alles leisten kann.
Was mich trotzdem immer noch ein Stück weit verwundert, ist, dass dieses Produkt überhaupt so breiten Anklang findet.
Thorsten hingegen bereichert die Welt mit einem fragwürdigen Kalenderspruch.
Unverhofft kommt heute häufiger, als man glaubt.
Ich habe heute die Freude, zu einer Marke eine Einführung zu geben, die wir, glaube ich, alle kennen oder zumindest mindestens einmal im Kleiderschrank hatten. Das ist die Marke Levi's. Die Marke Levi's ist nichts weniger als eine Ikone, ein Produkt, eine klare Herkunft und hat auch was Zeitloses. Gerade so in meiner Generation ist es etwas, was man gerade jetzt auch wieder gerne sich an die Beine schmeißt, weil es halt so zeitlos ist. Und jetzt gab es ein sehr interessantes Interview mit der CEO in der Deutschen Wirtschaftswoche, wo sie die Strategie für Levi's erklärt hat. Und ich finde das ganz spannend im Gesamtkontext von Markenführung und eben auch Markenkommunikation, sich die Marke mal anzugucken und sich zu fragen, wo die hingeht und was bei der Marke passiert. Nicht gerade ungewöhnlicherweise steht die Bekleidungsindustrie und damit auch die Marke Levi's in einem relativ heftigen Wettbewerb. Die Trends werden immer kurzfristiger. Plattformen dominieren die Kommunikation. Der Kundenkontakt bzw. das Geschäftsmodell des Verkaufs der einzelnen Jeans wird immer weiter hinterfragt. Die Jeans selber ist zu Commodity geworden. Nicht zuletzt findet man aber komischerweise gerade in verschiedenen Kundengruppen immer wieder Menschen, die sogar Levi's T-Shirts mit dem Logo drauf tragen, aber am Bein eher eine Carhartt-Hose oder was anderes tragen. Aber das macht den Fall, glaube ich, spannend, indem es hier gar nicht mal darum geht, dass die Marke selber, so laut dem Interview, sich radikal neu erfindet, sondern versucht, in den veränderten Marktbedingungen eine neue Chance zu sehen und sich als Legende wieder neu aufzustellen, ohne aufzuhören, die eigene Authentizität aufzugeben. Wenn man genauer hinguckt, was Levi's da versucht, dann gibt es ganz viele Dinge, die da angedacht werden. Es geht unheimlich viel darum, Markenloyalität zu substituieren beziehungsweise neue Wege im Kerngeschäft zu finden und die Marke auch wirklich da zu behalten, wo sie wirklich hingehört. Und deswegen geht es darum, dass man versuchen sollte, oder was Levi's sagt, ist, dass die Differenzierung eigentlich nicht mehr über das Produkt, sondern über die Nutzungskontexte und die Community, in der die Marke dann wirklich wirkt, aufzustellen. Und das bedeutet für eine Jeans, dass man sich versucht, in dem richtigen Lifestyle-Gebiet zu bewegen, beziehungsweise auch in der Bekleidungsindustrie von den Fashion-Trends zu profitieren. Was sie auch angehen, ist eine direkte Kundenbeziehung aufzubauen und damit also quasi dem Ganzen mehr Leben einzuhauchen und das Ganze wieder näher an Kunden zu bringen und sich mit veränderten Konsumlogiken auch auseinanderzusetzen. Ganz interessant ist auch, wie versucht wird, die Differenzierung zwischen dem Purchasing-Prozess weiblicher Kunden und männlicher Kunden zu unterscheiden und sich dort stärker zu differenzieren und stärker auf eine Weiblichkeit zu setzen, um da nicht als die Männer-Jeans abgetan zu werden. Die Frage ist für mich so ein bisschen vor dem Hintergrund von anderen Marken, die in ähnliche Richtungen in den letzten Jahren gegangen sind. Ist das der richtige Weg oder ist das nicht viel zu sanft und seicht und viel zu eigentlich, einige würden es vielleicht schon rundgelutscht nennen?
Levi's hat gegenüber vielen anderen vergleichbaren Marken einen enormen Vorteil. Levi's hat als, so formuliere ich jetzt mal, Modemarke sehr viel Gesicht und zwar ungewöhnliches Gesicht. Und es kommt natürlich vom Produkt der klassischen Jeans, nietenbeschlagen vor 150 Jahren in den Markt gebracht. Uns allen ist auch die sehr starke Subbrand 501 vertraut. Also es ist eine Marke mit Gesicht, also in einer Welt angegliedert, wo es eher rau zugeht, wo es eher natürlich zugeht, wo man von der Grundidee sich in einem Arbeitsumfeld befindet oder auch in Feldern, die geprägt sind durch die unterschiedlichsten popkulturellen Einflüsse. Also aus meiner Sicht haben wir hier eine Marke mit extrem viel Potenzial. Die Marke haben sie jetzt schon sehr, sehr weit gestretched. Letztendlich gibt es kein Textil, kein Accessoire, was man nicht unter der Marke Levi's kaufen kann. Zu Recht die Frage, wie lange hält die Marke das aus? Mein Eindruck ist, im Moment hält sie sehr viel aus. Aber wie bei allen Markenerweiterungen ist die Frage, inwieweit gräbt man am Markenkern mit all diesen Markenerweiterungen? Und das hängt natürlich wie immer davon ab, was sind das für welche, welchen Einfluss haben die, zahlen die positiv auf die Marke rein. Da muss ich sagen, habe ich schon meine Zweifel und zwar schlichtweg aufgrund der Vielfalt. Du kannst nicht in all diesen Feldern top sein und wenigstens Elemente deiner Kernmarke repräsentieren in den Produkten.
Ich würde sagen, momentan hält sie sehr viel aus, weil sie ein Hoch erlebt. Also gerade dieses Kernprodukt, diese Jeans haben ja gerade einen gewissen Zulauf. Und das ist halt generell so in der Fashion-Branche so, dass man entsprechenden Moden ausgeliefert ist und bestimmte Trendzyklen hat. Und ich würde sagen, momentan ist halt wieder eine recht gute Zeit, als Jeans-Hersteller im Kern draußen aktiv zu sein. Und dann helfen eben auch die angrenzenden Produkte im Sortiment. Insgesamt würde ich sagen, dass sie dieses Kernprodukt, was du beschrieben hast, diese 501 und eben auch die anderen Jeans-Modelle, die pflegen sie ja schon gut und laden sie auch immer wieder mit Bedeutung auf, auch wenn wir jetzt gerade an den kürzlichen Super Bowl-Spot denken, der eben wunderbar diese Geschichte erzählt oder die verschiedenen Personen in den Vordergrund stellt, die dieses Produkt tragen und diese Coolness rüberbringt. Das finde ich sehr, sehr gelungen und eben das auch immer weiter fortzuführen und weiterzuentwickeln und an diesem Produkt zu arbeiten, dass es weiterhin als modern wahrgenommen wird, sowohl von den Funktionalitäten, also daran arbeiten sie ja, dass sich Schnitte leicht verändern, dass es als modern wahrgenommen wird, als auch die Geschichte und die Bedeutung, mit der sie aufgeladen wird. Und ich finde, das machen sie wunderbar. Wo ich auch Bauchschmerzen habe, ist eben diese extreme Erweiterung des Sortiments und da diese Marke zu übertragen auf andere Produkte. Ich denke auch, da sind sie schon recht weit gegangen. Und wenn man dann eben hört in diesem Interview, dass selber über die Marke gesagt wird, wir sind eben viel mehr als nur Jeans, wir wollen die komplette Garderobe stellen, die Menschen zu Hause haben, dann ist das natürlich schon sehr, sehr ambitioniert. Und da weiß ich eben auch nicht, inwiefern das der richtige Schritt ist. Weil irgendwie braucht es ja schon ein verbindendes Element und einen Kern. Und da würde ich sagen, ist Denim ein guter Zugang. Aber eben da sind sie ja schon drüber hinausgegangen mit ihren Produkten.
Mit der Sortimentserweiterung habe ich gar nicht so ein Problem, weil es, glaube ich, in der Bekleidungsindustrie immer einen Faktor gibt. Passt das überhaupt an mir? Also man nennt das den Perfect Fit oder nicht den Close Fit. Und ich glaube, dass das gerade bei Bekleidung eine Sache ist, wo Levi's Menschen eine unheimliche Möglichkeit gibt, eine Levi's zu tragen und gar nicht mal unbedingt eine 501. Und das ist so für mich so ein ganz klassischer Effekt, den wir bei vielen Brand Extensions haben. Du gibst halt Optionen an Menschen, die vorher keinen Zugang hätten. Ob das was mit Körperform zu tun hat, vor allen Dingen hat es viel mit Wohlfühlen zu tun. Und eine Levi's 501 ist schon ein Brett, wo du reingesteckt wirst. Und dann gibt's halt noch die ganze Schnittvarianten von dem Bootcut und dergleichen, die eigentlich nur zeigen, dass sie verstanden haben, was Denim auch bedeutet. Und genauso glaube ich, dass sie eine Riesenchance haben, dass All Denim momentan wieder in den letzten Jahren immer wieder hochkam und immer wieder ein Kleidungsstil ist, der gesehen wird und wo sie unheimlich gut auch mitspielen können und dann auch das Essentielle rüberbringen können. Ich glaube, wo Thorsten recht hat, und das sehe ich auch, ist diese Roughness in der Kern-DNA, also the Crotch Rivet und die Nieten an der richtigen Stelle, wo sie dann auch weggenommen haben und dergleichen, was sie ja alles gefeiert haben in alten Kampagnen, ist meiner Meinung nach schon etwas, wo die Marke ganz gut mitläuft. Womit ich so ein bisschen mein Problem habe, wenn man das so liest, dann kann das auch ganz schnell wirklich so ein bisschen volume-mäßig wirken. Das hat so ein bisschen was von so einer Normstrategie im Bekleidungsmarkt. Ich gucke auf die Communities, ich mache D2C und gucke dann, dass ich ikonisch bleibe. Und dann habe ich noch meine Leute, die damit durch die Gegend turnen. Und dann kriegen wir das schon hin. Und da bin ich mir auch nicht so sicher, ob das so gut funktioniert. Bei Roughness sind mir zwei andere Marken noch durch den Kopf geschossen. Und die gucken eher drauf, dass sie wirklich beim Kern. Nimm mal Carhartt, die klassische Arbeitermarke. Oder auch die Chucks von Converse, die sich fast nur noch auf die Chucks konzentrieren. Und damit extrem erfolgreich sind. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob man das in der ganzen Modewelt so einordnen kann. Was ich viel spannender finde, ist, dass eben diese Marke davon lebt, dass sie ein ikonisches Symbol hat und man nicht unterschätzen darf. Und vielleicht laufe ich an den falschen Stellen in der Welt durch die Gegend, aber lauf mal durch Italien. Da hat man als stylischer Mensch ein Levi's-T-Shirt.
Ja, aber das ist vorbei. Das war 2017.
Okay. Naja, also da gut, okay, das ist vielleicht da in Hamburg dann schon wieder durch.
Nein, nein.
Ich kann mich an der Stelle eigentlich nur wiederholen. Ich finde Levi's eine sehr schöne Marke, die wirklich eine einzigartige Botschaft hat. Deswegen gibt es Menschen, die T-Shirts anziehen mit dem riesen Markenlogo Levi's. Vielleicht nicht mehr in Italien, aber die triffst du ja eigentlich überall auf der Welt. Das ist aber total verankert im Kernprodukt in der Jeans und nicht anderswo. Anna, du hast zu Recht gesagt, also ihr Claim, mehr als nur Jeans, der macht mich schon nervös.
Wir haben ja schon das ein oder andere Mal über die Marke Red Bull diskutiert, zuletzt umfassend anlässlich des Todes von Dietrich Mateschitz. Jetzt ist mir kürzlich wieder eine Schlagzeile begegnet, mit der ich in diesem Ausmaß gar nicht unbedingt gerechnet habe. Diese Schlagzeile lautet, dass Red Bull so gut wie nie zuvor performt. Das Unternehmen vermeldet erneut starkes Wachstum. Die Zahlen aus 2025 zeigen, dass der Umsatz weltweit um knapp 9% von 11,2 auf 12,2 Milliarden gestiegen ist und daneben auch noch der Absatz. Also knapp 14 Milliarden Dosen wurden verkauft. Das sind gute 10% mehr gegenüber dem Vorjahr. Und in der gesamten Red Bull-Geschichte wurden eben noch nie so viele Dosen verkauft wie im Jahr 2025. Daneben auch noch ein Rekordhoch bei den Mitarbeitenden. Also Ende 2025 haben ca. 22.000 Mitarbeitende für das Unternehmen gearbeitet. Das Ganze in einem, man könnte schon sagen, herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld. Meine Frage an euch, wie erklärt ihr euch den so lange schon anhaltenden Erfolg und auch den Erfolg jetzt vor allem in den letzten Jahren, der ja schon beachtlich ist?
Man muss schlichtweg sagen, Red Bull ist das Real Madrid des Marketing. Letztendlich beherrschen die jedes Instrument des Marketing-Mixes perfekt. Sie sind ohne Frage die absoluten Meister der holistischen Markenführung. Und das haben die seit Gründung durchgehalten und schlussendlich auch immer besser gemacht. Du hast es so indirekt erwähnt. Das eigentlich Erstaunliche ist, dass das auch nach dem Tod von Herrn Mateschitz so weitergeht. Und zwar, wie du zu Recht sagst, in einem extrem wettbewerbsintensiven Umfeld. Denn dieser gewaltige Markterfolg von Red Bull ist ja ein permanenter Startschuss für alle möglichen Wettbewerber, in diesen Markt hineinzugehen. Wir haben weltweit unzählige Wettbewerber im Energy Drink Markt, auch einen starken anderen mit Monster und dann natürlich Substitutionswettbewerb ohne Ende. Und trotzdem ist Red Bull die absolute Top-Marke.
Als wir uns damals unterhalten haben, hatten wir ja die große Diskussion, wie hält das, wenn der große Vordenker und eigentliche Grande der Marke verschwindet. Ich glaube, was man heute sieht, und das ist jetzt auch leicht rückwärtsgewandt und sicherlich nicht von vornherein erklärend, glaube ich, dass die schon eine Kultur in dem Unternehmen haben, die sehr ausgeprägt ist. Also man kann ja jetzt verschiedene Interviews aus der Sportecke sich angucken oder auch, was der Marc Mateschitz jetzt in dem neuen Trio da im Management unternommen hat, dann sind das schon ganz bestimmte Dinge, die immer wieder auf bestimmte Grundsätze zurückgehen, die diese Marke auch immer erfolgreich gemacht haben. Ich glaube aber, es gibt noch zwei andere Punkte, die man in Betracht ziehen sollte. Das erste ist, das ist eine Marke, die immer noch die Chance hat zu globalisieren. Das ist der große Unterschied zu Coca-Cola, die ja auch nicht gerade schlecht wachsen mit ihren 5%. Aber Red Bull hat zum Beispiel ein Wachstum in Indien hingelegt von +30% und in Brasilien von +22%. Das sind einmal, glaube ich, was ist 280 Millionen, wenn ich Brasilien richtig im Kopf habe, und Indien sind 1,4 Milliarden. Auch wenn das eine kleine Skala sein sollte, dann haben die da ein unheimliches Marktpotenzial, was eben auch so ein bisschen weggeht von dem, wie wir Red Bull in Europa sehen, wo wir es kritischer sehen, weil es auch länger da ist, weil es eine andere Vorgeschichte hat. Und die Strategie von Red Bull, sich immer knapp zu machen in diesen Märkten und diese Märkte mit zeitlichem Vorlauf anzugehen und dergleichen und Partnerschaften und angepassten Preisstrategien, um die Käuferschichten anzugehen. Internationalisierung haben sie eben drauf und sie sind eine Marke, die das wirklich noch als Potenzial hat, was die anderen im Softdrinkmarkt nicht unbedingt haben. Das Zweite, und da gibt es verschiedene Beiträge zu, die halt auch sagen, dass der gute Marc Mateschitz auch mal hingegangen ist und gesagt hat, Kameraden, wir müssten schon mal gucken, dass wir ein bisschen effizienter werden. Selbst wenn wir so einen hohen Preispremium nehmen, hilft es halt schon, auf die Effizienz zu achten und dort mal drauf zu gucken. Noch keiner ist vom Geld ausgeben reich geworden, also dementsprechend die Profitabilität auch noch verstärkt. Und das Dritte, was man auch nicht vergessen darf, ist, dass sie für den europäischen Markt sehr stark sich bewusst sind, dass Zucker ein Thema ist, also die Zuckerfrei-Versionen etc. Dann spielen sie mit diesen Editions und bieten dem Kunden damit schon neue Varianten an, die auf den Markt geschnitten ganz gut passen. Und last but not least darfst du einfach nicht vergessen, das ist ein Media-Powerhouse. Das ist Sportmarketing at its best mit eigenen Vereinen, mit eigenen Sportarten. Ich meine, Drive to Survive lebt davon, dieses Mal, dass Christian Horner irgendwie da abgesägt wird. Und das ist zwei Folgen wert bei der neuen Doku. Da haben die schon Dinge drauf, die einfach vielen anderen abgehen in dem, wie sie es professionell machen. Das ist eine wahre globale Company, die die globale Marke auch richtig spielt. Last but not least, Alter, der Preispremium, den die auf der Büchse haben, also 14 Milliarden Umsatz, 12 Milliarden Büchsen, dann weißt du, wie viel die kriegen pro Büchse. Das ist schon schwer zu kopieren.
Ich stimme euch da absolut zu in dem, was sie gut machen. Vieles davon ist aber für mich schon seit Jahrzehnten gut oder seitdem sie eigentlich auf dem Markt sind, dass sie gutes Sponsoring machen, steht für mich außer Frage, dass sie die Medien haben. Das sind alles Aspekte, die führen sie gut weiter fort, auch die Events beispielsweise. Was ich aber beachtlich finde, ist eben, dass sie es schaffen, immer wieder diese Marke aufzuladen und relevant zu halten für jüngere Konsumentengruppen. Und das ist schon der Moment gewesen, wo ich überrascht war, als man in den Hörsälen wieder recht viel Red Bull gesehen hat, gerade bei der Gen Z. Und ich eine Zeit lang dachte, okay, Red Bull ist halt so solide, aber dass es so eine Relevanz wieder hat, war für mich schon in einer gewissen Art und Weise überraschend. Und ich denke, das liegt schon daran, dass sie nicht das Feld anderen überlassen haben im Bereich Gaming, im Bereich Influencer, im Bereich Communities. Jetzt sind sie in Radsport reingegangen. Also sich immer wieder neu zu erfinden, das ist das, was ihnen gelingt. Darauf würde ich schon in großen Stücken diesen Erfolg zurückführen, neben den Aspekten, die ihr genannt habt.
Red Bull ist Kontinuität pur, trotz deiner Ausführungen, die ja absolut berechtigt sind. Die haben stärkste Leitplanken, ein Kernprodukt, das ikonisch verpackt ist, ein Storytelling, was seit Erfindung von Red Bull immer dasselbe ist, eine Grundidee, wie man in den Sport reingeht, um die zentrale Botschaft belebt Körper und Geist immer wieder rüberzubringen. Und vollkommen richtig, Hanna, wie du sagst, das immer in der absolut zeitgemäßen Variante. Was ich aber auch noch denke, das hängt natürlich auch mit dem Wachstum zusammen. Sie sind immer präsenter. Also wenn du nur das Sportsponsoring herausnimmst, Markus hat Fahrradfahren erwähnt, aber ich kann schon gar nicht mehr zählen, wie viele Fußballvereine Red Bull oder RB oder Rasensport oder ähnlich heißen, seit die Dauerpräsenz. Und dann natürlich noch in ihren, wenn man so will, klassischen Gebieten, in den Abenteuer- und Risikosportarten, die sie ja teilweise immer noch selbst erfinden.
Ja, und halt aber eben auch neue angrenzende Bereiche. Also ich meine, Gaming hat da nicht mehr viel mit Abenteuer zu tun, jetzt in dem Kontext oder mit Extremsport, aber ist trotzdem ein Bereich, wo dieses Produkt einen absoluten Nutzen liefert. Dass sie diese Kontexte eben immer wieder identifizieren und auch immer wieder neu identifizieren für nachrückende Konsumentengruppen, das finde ich ist eben stark. Und sei es Arbeit, sei es Sport oder sei es halt sowas wie Gaming eben.
Aber immer wieder dieselbe Geschichte erzählt in dem neuen Kontext.
Genau. Also da, wo du eben diesen Produktnutzen brauchst, was mich trotzdem immer noch ein Stück weit verwundert, ist, dass dieses Produkt überhaupt so breiten Anklang findet. Also ich dachte, wir wären jetzt langsam dadurch, dass man jetzt morgens da Red Bull trinkt. Und das finde ich ja schon Wahnsinn, wie dieser Markt insgesamt wächst. Da ist ja Red Bull ein Teil von, ist schon der wichtigste Player, aber eben auch diverse andere Marken, die nachgezogen sind. Und in was für einem Umfang eben dann doch Energy Drinks den Kaffee ersetzen.
Moment mal, für die jungen Zielgruppen ersetzen sie ihn nicht, sondern da ist Kaffee keine Option. Und ich glaube, darüber muss man sich im Klaren sein. Sie haben eine Kategorie geschaffen, die aus der Substitution kommt und jetzt in die Loyalität reingeht, weil es morgens einfach nichts anderes gibt, als dass sich wach macht. Und da wird nicht über Kaffee diskutiert. Ich glaube, das ist das, was sie geleistet haben. Und ich würde das gerne nur noch mal verstärken. Das kannst du nur, wenn du einen starken Markenkern hast und Verständnis dafür hast, wofür deine Marke auch wirklich langfristig stehen soll. Ansonsten verzettelst du dich wie nichts und das haben sie halt nicht getan. Wenn selbst das langweilige Skifliegen in Kulm davon lebt, dass auf jedem Helm und auf jedem Leibchen Red Bull steht, dann wissen wir, wo der Hammer hängt. Wie gesagt, die Idee, je verrückter und je mehr Luft unter dem Sportler ist, desto mehr können wir da tun. Da halten sie sich auch dran.
Ich habe die große Freude, in unser drittes Thema einführen zu dürfen. Und zwar unter der Überschrift Unverhofft kommt heute häufiger, als man glaubt. Was ist mein Anlass? Mein Anlass ist Punch, ein Makakenbaby, welches von seiner Mutter verstoßen wurde und woraufhin im japanischen Ishikawa Zoo die Tierpfleger den kleinen Punch mit einem IKEA-Plüsch-Orang-Utan beglückt haben. Die sozialen Netzwerke waren dann in der Folge voll von herzerweichenden Bildern und Videos von diesem kleinen Affen, der sich an diesen Plüsch-Orang-Utan klammerte und dort Nähe suchte. Im Ergebnis führte es dann dazu, dass dieser Plüsch-Orang-Utan von IKEA in den Filialen und auch online zeitweise ausverkauft war. Ist das gute Werbung, natürlich unfreiwillige Werbung für IKEA oder nicht? Interessant, um das noch zu ergänzen, Penny hatte im Januar in Deutschland ein ähnliches Ereignis. Circa 50 Schafe drangen in eine Penny-Filiale im Main-Spessart-Kreis ein. Wunderbarerweise gab es von dieser Besetzung auch ein Foto. Dieses Foto ging viral und Penny hat dann darauf reagiert, dass sie Werbung geschaltet haben, auf dem man ein Schaf sah mit einem Einkaufskorb und der Headline erstmal zu Penny. Was noch interessant ist, Penny hat, wie Sie sagen, die Patenschaft übernommen für diese Schafe und zwar nicht nur für die 50 Schafe, sondern für die ganze Herde. Und das sind 700 Schafe, für die man das Winterfutter gekauft hat. Meine Frage an euch, wie gehst du als Unternehmen damit um? Das sind Gelegenheiten, ohne Frage, fürs Marketing. Das sind aber auch Risiken.
Ich würde gern erstmal auf diesen Umstand zurückgehen, dass das ein kleines Affenbaby ist. Die Mutter hat es verstoßen. Das hat also eine ganz emotionale Komponente. Dahinter steht alleine von der Wahrnehmungspsychologie ein Kindchenschema. Da steht Verlassenheit, Einsamkeit. Dieser Orang-Utan ist dann natürlich ein Anker, der sehr humanisierend auch nochmal wirkt, der sehr viel abholt auf der emotionalen Seite. Und das haben wir gar nicht so selten. Man denke an den kleinen Pinguin, der alleine durch die Antarktis läuft und wo jeder sagt, komm, du hältst durch, du wirst schon wieder deine Familie wiederfinden. Wir Berliner denken an den guten Knut, der von seiner Mutter verstoßen wurde und vom Pfleger dann großgezogen wurde. Und in all diesen Fällen haben wir eine unheimlich starke emotionale Komponente, die diese sozialen Medien dazu anreizt, sich selbst damit zu vergleichen, Analogien zu schließen und von Grund auf einen Bass aufzubauen, der sich aus einem Zeitgeist ergibt, der Einsamkeit. Und ich denke, das ist erstmal ein emotionaler Aspekt, der für eine Marke attraktiv ist. Ich glaube, dass das für viele Unternehmen kurz- bis mittelfristig einen unheimlichen Bass erzeugen kann. Ich glaube, dass das unheimlich helfen kann, sich gut zu verankern. Bei den Schafen frage ich mich eigentlich aber, warum kaufst du denen im Februar noch Futter, wenn der Winter fast vorbei ist? Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist das schnelle Aufspringen auf Social-Media-Trends. Und das schnelle Aufspringen auf Social-Media-Trends oder versuchen, die Welle mitzusurfen, ist etwas, was auf der einen Seite sicherlich dabei hilft, die Reichweite zu erhöhen und die Aufmerksamkeit zu erlangen. Aber man muss sich schon fragen, wo dann die langfristige Relevanz ist und wie lange sowas hält und ob das wirklich dann dazu führt, dass es auch eine langfristige Differenzierung ermöglicht. Penny springt auf ganz vieles. Penny macht sehr viel im Purpose-Bereich. Da kann ich schon verstehen, dass das für die eine Chance war, die sie versucht haben zu nutzen. Aber es fällt für mich in den Bereich, seid nicht böse, aber das ist für mich Social-Media-Taktik. Und damit ist es etwas, was man spielen muss, glaube ich, wenn man in Social Media aktiv ist und solche Chancen sieht. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass es auch negative Anmerkungen geben wird, die natürlich verstärkt werden durch die Algorithmen. Aber das muss man dann auch durchstehen. Wobei ich jetzt zum Beispiel bei dem kleinen Makaken bei Punch für IKEA fast nur Vorteile sehe.
Oh, da gab es auch negative Kommentare. Unterstützt Zoos, nutzt schamlos den kleinen Affen aus. Der schlecht bezahlteste Influencer, den es gibt. Also es wurde viel kritisiert.
Ja, aber das ist doch normal. Social Media. Es wird immer kritisiert. Die Frage, was in 3 Monaten davon übrig bleibt.
Also mich hat er auch berührt, der Affe. Auf positive Art und Weise, auch wenn ich eigentlich gegen Zoos bin. Aber es war schon wirklich wahnsinnig herzig. Und ich wäre als IKEA auch drauf aufgesprungen. Ich denke, das ist der Glücksfall, wenn man eh schon als Marke im Zentrum steht. Dann liegt es eben schon auf der Hand, das zu nutzen. Das war jetzt bei IKEA der Fall. Das war bei Penny der Fall. Es gibt auch andere Beispiele, wenn wir an Nike und Maduro denken, dem Nike-Trainingsanzug. Da wird es dann schon wieder kritischer im Vergleich zu dem Beispiel mit IKEA und Penny.
Ja, und das ist mein Punkt. Heutzutage passiert es mit deinen Produkten und deiner Marke ständig. Du schwebst quasi permanent in der Gefahr, dass irgendwer irgendwas mit deiner Marke, deinem Produkt macht. Es gibt halt einen Tierpfleger, so einen Plüschaffen, einen kleinen Makaken, 50 Schafe rennen in den Penny rein, Maduro wurde im Nike-Trainingsanzug entführt und. Und meine Frage ist, wie sollen sich Unternehmen grundsätzlich aufstellen, um mit solchen Ereignissen umzugehen? Mein Eindruck ist, viele Unternehmen machen sich nicht die Gedanken. Markus hat gesagt, IKEA ist recht geschickt damit umgegangen. Und Hanna, du hast gesagt, oh, Da steckt aber durchaus auch ein Risiko drin. Man nutzt das Schicksal des armen Affenbabys aus und verkauft halt noch mehr von den Plüsch-Orang-Utans. Es ist schon ein enger Grat, auf dem du da unterwegs bist.
Diese Meinung stammt jetzt nicht exklusiv von mir, sondern das ist die Stimmung im Netz. Ja? Ich denke auch, es geht um so einen Mix. Erstmal muss man überhaupt mitbekommen, was da draußen passiert. Dann geht es darum, schnell zu reagieren. Du hast es gesagt, Markus. Und dann geht es aber auch darum, das in den Kontext des Unternehmens smart zu setzen und dass das, was man dann damit macht, gut ist. Und da bin ich mir nicht sicher, ob es immer das Beste ist. Und da bin ich mir auch nicht bei diesem IKEA-Beispiel sicher, ob es das Beste ist. Wir haben ja gesehen, das kam aus Spanien, IKEA Spanien. Das ist natürlich auch ein Risiko, dass sowas nicht abgestimmt ist. Ein Land nach dem anderen ist draufgesprungen. Es war jetzt aber keine kohärente Kommunikation und das lassen solche Maßnahmen auch gar nicht zu, weil man eben schnell reagieren muss. Und ich denke, da steckt auch eine Herausforderung drin.
Naja, klar, aber das hat ja Thorsten benannt und ich glaube, das ist die Herausforderung, die du auf der taktischen Ebene heute gehen musst. Du brauchst Playbooks dafür, du brauchst eine bestimmte Herangehensweise und du musst bestimmte Taktiken dir überlegen, wie du damit umgehst und die musst du vorher definieren, da musst du einüben. Und ich glaube, das ist schon eine Herausforderung, die sich Marketingabteilungen immer mehr stellt. Wobei mir noch eins fehlt, und da können wir gerne, glaube ich, dann auch nochmal in die Literatur reingucken, die langfristigen Effekte dieser Diskussionen auf die Marke, also positiv wie negativ, da bin ich mal gespannt, was sich da wirklich zeigt. Ich komme aus einer ganz einfachen, simplen Schule, dass es proaktiv besser ist, damit umzugehen, als es mit sich umgehen zu lassen. Also es zu nutzen und versuchen, was Positives draus zu ziehen und dann den Reality-Check zu haben. Und das setzt vor allen Dingen raus, dass man, ich sage mal, jüngere Mitarbeiter in den Marketingabteilungen haben, die halbwegs abschätzen können, ob das funktioniert oder nicht. Wenn ich da nicht auf der Zielgruppe sitze, beziehungsweise auch den momentanen Duktus des Netz verstehe, dann laufe ich da die Gefahr, dass ich einfach wirklich nur denke, ich bin der geilste Hengst, weil ich jetzt mal so einen Trend aufgreife. Und ich glaube, dass das eine unheimliche Sensibilität braucht, Frühwarnansätze, Playbook-Ansätze. Und du musst da heute darauf eine Antwort haben. Aber nochmal, für mich ist es eine sehr herausfordernde Taktik, wo ich mich noch frage, wie man langfristig da wirklich was draus macht. Weil du musst ja mehrere solche Dinge dann irgendwann mal nutzen, als einfach nur so einen Peak zu erzeugen. Und nochmal, dass da jemand was gegen sagt, das ist das Normalste auf der Welt heutzutage. Das musst du auch aushalten können. Oder eben, wir haben das mal mit den Firestorms untersucht, Empathie zu zeigen, dass da bestimmte Punkte dabei sind, die vielleicht auch wichtig sind. Das ist die Dialogfähigkeit von Marken im digitalen Raum.
Das eine ist eben schnell zu reagieren und dann mit solchen Kritiken umzugehen und das andere ist eben noch sich zu überlegen, wie reagiere ich? Und damit kannst du ja schon recht viel antizipieren und machen und eben verändern. Und da steht vielleicht jetzt Penny besser da, dass sie das Futter der Schafsherde übernommen haben als begleitende Aktion, als der einfache Post mit dem Affen, der kritisiert wird oder dass dann noch IKEA Japan dahin geht und weitere Plüschtiere dem Zoo schenkt, dass der Nutzen dann eben aus Sicht mancher Konsumenten zu hinterfragen.
Das war's für heute. Levi's will mehr als nur Jeans sein und erweitert die Angebotspalette um nahezu alles, was es an Textilien und Accessoires in der bunten Modewelt gibt. Ist dies der Anfang vom Ende der ikonischen Marke oder sind die Subbrand 501 und die Kernprodukte stark genug, um eine solche Dehnung der Marke zu verkraften? Red Bull macht in einem wettbewerbsintensiven Markt aktuell die besten Geschäfte seiner Unternehmensgeschichte. Worauf ist der lang anhaltende Erfolg des Premium Energy Drinks vor allem zurückzuführen? Ist es die Kontinuität oder eher die Flexibilität in der Markenführung? Punch, ein in einem japanischen Zoo lebendes Affenbaby, wurde von seiner Mutter verstoßen. Um den fehlenden Kontakt zu ersetzen, gaben ihm seine Pfleger einen Plüsch-Orang-Utan von IKEA. Die sozialen Netzwerke waren voll von herzerweichenden Bildern und Videos, wie sich der kleine Affe an sein Plüschtier klammert. In der Folge war der Plüsch-Orang-Utan in vielen IKEA-Filialen weltweit zeitweise vergriffen. Stellt ein derartiges Ereignis eine Gelegenheit oder eher ein Risiko für eine Marke dar? Wie müssen sich Unternehmen heutzutage aufstellen, um damit erfolgreich umgehen zu können? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als wir, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören. Der St. Galler Marketing.